Aber heute auf der Arbeit ist mir schon eines aufgefallen, was dann auch tatsächlich gut gepasst hat zur Einladung der Predigt. Das erzähle ich jetzt nämlich gleich zu Anfang. Manchmal ist man ja doch in Gedanken und im Gesangbuch, da kenne ich die alten Lieder, da weiß ich genau, wo es steht und habe dann nach der Schriftlesung gesagt, so, wir singen jetzt das Lied 11. Und dann genau nachdem ich es gesagt habe, ist mir aufgefallen, nein, Moment, das hat eine andere Nummer bei uns. Alle Bewohner schlagen aber schon 11 auf, alle Jahre wieder. Ich wollte aber, was im EG ist, 11 singen, also wie soll ich dich empfangen? Und dann beim nächsten Mal habe ich gesagt, okay, jetzt gleich, also beim nächsten Lied, okay, jetzt sage ich es einmal direkt, ist das Lied unter dem Buchstaben F, aber da F genau wie 11 klingt, waren sie dann auch schon drauf geeicht auf das Ganze? Okay, wir hatten gerade eben schon 11, hätten wir singen sollen. Dann kommt jetzt 11 dran. Es ist oft so, wenn wir eine Sache schon mal gehört haben, dann ist es recht schwer, davon wegzukommen. Und das ist auch eine der Sachen, die jetzt am Anfang kommen. Als ich in Leipzig studiert habe, da habe ich ein Tutorium gegeben für ein paar Lehramtsstudenten. Die mussten Griechisch nochmal ordentlich lernen, weil hat man auch da im Lehramt gebraucht und so weiter. Und dann hat mir einer erzählt, eine wichtige Phrase, die man in jeder Klausur schreiben musste, wahrscheinlich immer noch, empirische Studien haben ergeben. Da ist es dann ganz egal, ob die Studie richtig ist oder nicht, oder ob man einfach nur was erfunden hat. Hauptsache man sagt, empirische Studien haben ergeben. Ich habe nachgeguckt, es gibt tatsächlich ein paar empirische Studien, die habe ich mir jetzt nicht aus den Fingern gesogen. Man hat tatsächlich schon etwas länger her, Ende der 80er, Anfang der 90er, Studien gemacht und dabei herausgefunden, Menschen sind tatsächlich eher bereit, den Status quo zu akzeptieren, also so ist es jetzt, als dass sie sagen würden, es könnte sich mal was ändern. Selbst wenn der Status quo bedeutet, dass sie eher das Negative in Kauf nehmen müssten. Ein paar andere Studien haben ergeben, Menschen sind auch viel lieber bereit, Negatives zu glauben. Das ist dann besonders für Leute, die die frohe Botschaft verkünden sollen, manchmal schwierig. Man hat sich natürlich schon aufgrund irgendwelcher Erfahrungen eingeschossen auf das, okay, nee, so ist es, so bleibt's. Und wenn dann jemand ankommt mit einer guten Botschaft, dann wird da schon eher dicht gemacht. Weil man sagt, das kann so gar nicht sein. Also von dem her, wenn der Feind bei uns irgendwie versuchen möchte, einzureden, dass er nichts ändern möchte oder dass wir möglichst so bleiben, wie es ist, dann sagt er uns, so ist es halt. Kannst du nichts machen? So ist es. Ah, nee, das ist, muss jetzt akzeptieren und so weiter. Und von der anderen Seite her ist es dann, wenn ich tatsächlich will, dass sich etwas verändert, dann muss ich gar nicht groß sagen, jetzt ändert sich mal was, jetzt macht mal hier so richtig schön Aufbruchstimmung und Appelle und so weiter, sondern ich muss eigentlich eher zeigen, es ist schon ganz anders. Und das Interessante ist, dadurch ändert sich es dann eher auch noch. Der Advent ist ja eine Bußzeit. Und das Interessante ist, im Alten Testament ist Buße ein bisschen was anderes als im Neuen Testament. Im Alten Testament ist Buße, kehrt um von eurem bösen Weg und geht auf Gottes Weg. Also, kennt das ja auch mit dem Lebensweg und so weiter, das ist dann genau. Wenn wir jetzt aber ins Neue Testament gehen, da ist Buße was ganz anderes, da ist es das Denken ändern. Warum? Weil wir sagen können, du bist jetzt, wo du mit Jesus unterwegs bist, da bist du ja schon auf Gottes Weg. Und jetzt musst du nur noch dein Denken ändern, und zwar gemäß dem Wort Gottes. Also lern, was es für dich bedeutet, Jesus Christus lebt in mir und ich lebe in Jesus Christus. Wenn du das nämlich nicht machst, dann ist es möglich, dass du seit Jahrzehnten erlöst bist, aber du benimmst dich immer noch nicht so. Einfach, weil du immer noch in diesem Denken drin bist, das du früher hattest. Dieses alte Denken, was da drin steckt mit dem ganzen als Sünder und so weiter und wie man da gelebt hat und was sonst noch alles dazugehört. Da spricht der Text heute mit rein. Da möchte uns der Text heute darauf aufmerksam machen, dass Gott etwas in unserem Leben verändern will, beziehungsweise schon verändert hat. Wir hören auf den Propheten Jesaja. Jesaja hat gelebt so circa im 8. Jahrhundert vor Christus, also eindeutig zur Zeit des Alten Testaments, wo Buße bedeutet hat, kehrt um von euren Wegen. Zu seiner Zeit gab es ganz oft das Problem, der König und auch das Volk, die suchten überall Hilfe für ihre Probleme, außer bei Gott. Also sie haben sich gesagt, ja, mitunter, okay, ja, unser Gott ist vielleicht schon ganz gut, aber wir brauchen noch was dazu. Und haben dann mitunter entweder sich andere Götter genommen, oder sie haben vielleicht noch gesagt, ja, das ist eigentlich, die Götter brauchen wir nicht, aber guckt euch mal die Heeresmacht von Ägypten an. Die brauchen wir schon irgendwie, wenn jetzt der König von Assyrien und so kommt. Also, und dann hat man sich vielleicht entweder gesagt, ja, die Götter brauchen wir, oder wir brauchen die Ägypter, oder man hat tatsächlich gesagt, auch wir nehmen gleich beides dazu. Vielleicht noch Gott irgendwie mit dabei. Und Jesaja sagt den Leuten permanent, hört auf, Gott im Weg zu stehen. Zumindest hört auf, ihm da im Weg zu stehen, wo er durch will. Und stellt euch bitte dahin, wo Gott euch gebrauchen will. Und das macht Jesaja in diesem Text, in dem wir gleich hören. Jesaja spricht den Israeliten zu, gerade dem Königreich Juda, verlasst euch auf euren Gott. Guckt nicht auf die Gefahr. Guckt nicht auf die Probleme, die vor euch sind, sondern guckt auf den, der das Problem lösen kann. Also, wir hören auf Worte aus Jesaja 35. Da heißt es, stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Wo zuvor Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten. Nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird aber kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen. Und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Wir gehen den Text mal kurz durch. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Wie soll das denn gehen? Da hilft das, wenn ihr euch noch erinnert, im Sommer die Predigtreihe zum Thema Frucht, der dritte Teil, Frucht durch Verbundenheit, Jesus Christus in mir und ich in Jesus Christus. Wie kriege ich Stabilität, wenn mir die Knie schwanken? Dann hilft es am besten, wenn ich entweder drinnen oder draußen stabil bin. Oder am besten noch beides. Und das ist das, ein Endoskelett, so nennt man das, das ist das Skelett, das wir drinnen haben. Wenn da die Knochen ordentlich sind und alles gut zusammen ist, das gibt schon mal eine Stabilität. Dann ist es aber manchmal so, na, manche Leute können trotz des Skeletts drinnen nicht ordentlich stehen. Und dann gibt es das sogenannte Exoskelett. Dass man noch was von draußen kriegt. Und dieses Exoskelett, das kann tatsächlich dann sogar Leuten, die eigentlich im Rollstuhl sitzen und vielleicht ihre Arme nicht mehr bewegen können, das hilft denen dann wirklich zu laufen. Und mitunter, je nachdem, wie es dann halt verbunden ist, sogar dadurch, dass der Mensch das denkt. Und dadurch, dieses Exoskelett, das hat nochmal viel, viel mehr Kraft, als man denkt. Also auf einmal kann der Mensch Sachen machen, die er selbst ohne, also die er selbst als gesunder Mensch nicht gekonnt hätte. Das Stärken. Und dann dieses, sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache, der dafür gilt. Er kommt und wird euch helfen. Das ist natürlich die Frage, hören die Verzagten überhaupt zu? Ja, mit dem, was ich am Anfang gehabt habe, Leute möchten gar nicht unbedingt hören, wenn es eine frohe Botschaft gibt. Also, gerade wenn ihr euch das Volk Israel in der Wüste anguckt, Gott sagt ihnen, ich versorge euch, ich bringe euch in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Aber bei den kleinsten Problemen sofort, nee, stimmt nicht. Es stimmt das, was sie vor Augen sehen, aber nicht das, was Gott ihnen gesagt hat. Obwohl Gott ihnen so viel Gutes geben möchte. Und auch da ist die Frage, zu der Zeit, als Jesaja das gesagt hat, will Israel überhaupt hören, deine Hilfe ist unterwegs? Will ich das hören, deine Hilfe ist unterwegs? Oder bin ich so selbstverliebt in mein Jammern, dass ich das gar nicht mehr hören will? Bin ich zu selbstverliebt, mag ich meine Probleme zu sehr oder sage ich eben tatsächlich, nee, wenn sich jetzt irgendwas ändert, nee, das wäre blöd. Ich bleibe bei dem Status quo, das ist alles, das kenne ich wenigstens, die Probleme kenne ich. Selbst wenn mich das vielleicht am Ende umbringt. Dann kommt diese Aussage, seht, da ist euer Gott. Das ist eine wunderbare Aussage. Sieh da hinten. Der Wochenspruch für heute ist ja, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist nicht einfach bloß, dass ich neben jemandem stehe und ihm auf die Schulter klopfe und sage, Kopf hoch, wird schon wieder. Das ist ein Guck nach vorn, da kommt er. Du siehst es vielleicht noch nicht, aber das ist so, wie man morgens Richtung Osten guckt und darauf wartet, dass das Licht hervorbricht. Wenn man dann das erste Licht schon sieht, dann noch zu warten, bis tatsächlich die Sonne hinter dem Horizont hervorkommt. Dann weiß man, jetzt geht's richtig los. Gott kommt, um Rache zu nehmen. Also im Hebräischen bedeutet Rache nehmen tatsächlich wie im Deutschen vom Ursprünglichen auch, er schafft Recht. Er gibt mir das, was ich verdiene. Und das Schöne ist, ich verdiene mittlerweile nicht mehr das, was ich selber mir eingebrockt habe, sondern das, was Jesus mir eingebrockt hat. Also wenn es heißt, Gott kommt zur Rache, muss ich da selber tatsächlich nicht mehr denken, oh nein, was soll ich jetzt machen, sondern ich kann sagen, ja, Halleluja, weil Jesus mir alles erworben hat, da darf ich jetzt auch sagen, Gott kommt und schafft mir Recht, und zwar zu dem, was Jesus mir geben will. Denn Gott kommt zum Helfen. Und dann ist die Frage, will ich die Hilfe wirklich, die er mir geben will? Oder wieder dieses, mir ist das Status quo lieber, als dass ich irgendwie jetzt plötzlich eine Situation habe, die ich nicht kenne. Und wenn dann der König auf den Plan tritt, dann kommt dieses Wort tatsächlich, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden, dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, da sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Also, es heißt, Gott kommt. Und auf einmal kommt all das. Wenn der König auf den Plan tritt, dann ändert sich das Unmögliche. Gerade die Verse hier, das sind die Verse, die Jesus Johannes dem Täufer entgegenhält. Johannes ist selber am Zweifeln und fragt sich, bin ich jetzt eigentlich total bescheuert oder bin ich auf dem richtigen Weg? Und er schickt seine Jünger hin und fragt, bist du, der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus gibt genau das mit und sagt sogar noch ein paar Sachen dazu. Aussätzige werden gesund, Tote stehen auf. Also das, was Jesaja gesagt hat, es übertrifft Jesus noch mal mehr. Einfach da, wo der König auf den Plan tritt, da kommen auf einmal, da kommen die Probleme an ihr Ende. Da ist das Gegenteil von dem, was nach meinem menschlichen Denken sein sollte. Also, wo ich sage, das geht doch gar nicht. Das kann nicht sein. Einfach, weil ich in meinen alten Denkbahnen drin bin. In dem alten, was ich mir selber zurechtgelegt habe, was mir vielleicht auch schon als Kind eingetrichtert wurde, wo Gott mir dann sagt, ändere dein Denken und zwar nach meinem Wort. Fang nicht einfach an mit positivem Denken, sondern fang an damit, dass du mein Wort denkst. Dann denkst du das Richtige. Und sag nicht einfach, kann nicht sein, darf gar nicht sein, sondern dass Gott sagt, trau mir das Unmögliche zu. Das, was du selber gar nicht für dich denkst, wo du selber vielleicht sagst, das verdiene ich gar nicht und so weiter, trau es mir zu, dass ich das auch für dich tun will. Das Schöne ist, wenn hier dann von den Schakalen geredet wird. Schakale leben in der Einöde, da wo nichts wächst. Da passiert nichts, da ist nichts. Und Gott sagt durch Jesaja, guck mal, da wo sonst nichts ist, wo alles hoffnungslos ist, wo eigentlich keine Möglichkeit ist, dass irgendwas fürs Leben sein könnte, da ist auf einmal Gras, Rohr und Schilf. Da ist Wasser. Da ist auf einmal Leben. Da, wo der Teufel bisher sein Werk getrieben hat, da ist auf einmal was Neues. Da, wo wir tot waren, da sind wir durch Jesus lebendig geworden. Und da darf auf einmal etwas ganz anderes kommen. Das, was früher verlassen und hoffnungslos war, ist auf einmal zum neuen Leben erwacht. Und das Schöne ist, es muss gar nicht mal sein, dass der König schon komplett spürbar da ist. Ihr dürft euch entweder in die Lage versetzen, als ihr Kinder wart, oder halt dann als Eltern. Wie oft reicht die Aussage, Papa kommt? Oder anderes Beispiel, wie oft reicht es in der Schule, der Lehrer kommt? Und sofort herrscht Ordnung. Es hängt ganz davon ab, was für einen Lehrer du hast. Auf alle Fälle, sobald klar ist, der kommt, mit dem habe ich es zu tun. Zack, Ordnung. Und wenn ich weiß und wenn mein Widersacher weiß, wer auf den Plan tritt, dann ändern sich die Dinge. Dann gibt es wahrscheinlich noch mal ein bisschen Widerstand. Aber dann ändert es sich. Und dann kommt auf einmal dieses, es wird dort eine Bahn sein, die der Heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Das Wichtige ist der Weg, der heilige Weg. Und wer ist da drauf? Die Erlösten werden auf diesem Weg gehen. Da spricht Jesaja noch in die Zukunft. Weil er noch davon sprechen muss, es kommt einmal ein Weg. Wir dürfen schon darauf blicken, was Jesus gesagt hat. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das nochmal, dieses, wir sind nicht mehr beim Alttestamentlichen. Wir sind schon umgekehrt. Wir sind schon auf dem Weg. Auf dem Weg der Gerechtigkeit. Wir sind auf diesem heiligen Weg unterwegs. Auf dem kein Löwe, kein reißendes Tier ist. Das heißt nicht, dass uns nicht auch mal schlimme Dinge begegnen können. Aber das Schlimmste, was uns der Teufel tun kann, ist, uns in dieser Welt umzulegen. Aber dann sind wir immer noch am Leben. Also, die Leute, die nicht auf dem Weg sind, die kommen um. Ganz gleich, was passiert. Ob nun ein wildes Tier da ihnen begegnet oder nicht. Aber uns kann nichts passieren. Selbst wenn der Teufel uns das Leben in dieser Welt nimmt, haben wir immer noch das kommende Leben. Und darum kommt dieses gewaltige Wort, die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. So wird es einmal für Israel komplett sein, wenn Jesus wiederkommt. Wenn sie aus der Wüste zurückkehren. Aber so soll es tatsächlich auch für uns schon sein. Ohne Schmerz und Seufzen. Nur ewige Freude. Da, wo Jesu Freude bei mir jetzt schon einzieht, da muss der Schmerz und das Seufzen weg. Selbst wenn ich das noch nicht komplett erlebe, ich darf wissen, wo ewige Freude ist, wo die Freude und Wonne mich ergreift, wo ich das zulasse und nicht blockiere, weil ich sage, nein, ich will das nicht. Ich will lieber in dem alten Denken bleiben, sondern wo ich sage, ich bleibe in dem freudigen Denken. Jesus ist für mich gekommen, Jesus ist für mich gestorben. Dass ich mir das wenigstens selbst sage oder wenn ich mit jemandem morgens beim Frühstück sitzen kann oder Abendessen oder bei irgendeiner anderen Mahlzeit, dem anderen das auch nochmal sagen. Was für ein Freudengrund da doch ist, das muss ich mir selber jetzt predigen. Wo diese Freude mich ergreift, da hat der Schmerz und das Seufzen keinen Platz. Das muss weg. Das ist die Aussage, die Jesaja dem Volk gibt für die Zukunft. Aus seiner Sicht für die ferne Zukunft. Jahrhunderte, Jahrtausende entfernt. Und dann kommt es, und nun? Können wir uns eben sagen, wieso ist das bei uns nicht so? Gibt es hier Leute mit Wehwehchen? Außer mir? War das nur so mit Jesus? Weil Jesus ja das, ne, Jesus konnte das ja direkt Johannes sagen. Kommt das dann erst, wenn er wieder da ist? Oder ist das jetzt für uns nur ein Vertrösten auf bessere Zeiten, dass wir sagen können, ja, schön, danke. Da kommt wieder das, diese empirischen Studien. Wir sind viel zu sehr beeinflusst von dem, was wir um uns herum sehen. Das nennt die Bibel Unglauben. Das Problem ist gar nicht unbedingt, dass wir nicht genug glauben. Das Problem ist, dass wir dem anderen mehr glauben als dem Wort Gottes. Sag ich, so ist's, so bleibt's und das ändert sich nicht. Oder sag ich, ich sehe zwar die Wüste, aber ich entscheide mich jetzt schon, das zu sehen, was Gott hier vorhat. Ich entscheide mich, von dem auszugehen, was Gott sagt. Dass ich sage, das ist wahr. Selbst wenn das andere für mich noch wirklich erscheint. Das andere ist wahr. Das, was Gott sagt, das hat letzte Autorität. Nicht das, was ich sehen kann. Dass ich dann sage, ich bin bereit, Gottes gute Worte, sein Evangelium, also seine frohe Botschaft, dass ich die für mich selber annehme. Oder glaube ich doch lieber den negativen Reporten dieser Welt? Gibt das schöne Lied, Such, wer da will, ein ander Ziel. Ganz oft haben wir viel zu viel, auf das wir uns neben Gott verlassen können, meinen wir. Wo wir sagen, ah ja, ach, da brauche ich Gott jetzt eigentlich gar nicht. Ich habe doch das. Ich habe doch dies und das und jenes. Und wenn ich mir sage, ich brauche Gott da gar nicht selbst, also ich kann es noch irgendwie mit den Lippen bekennen, aber in meinem Herzen glaube ich es doch noch nicht. Da, wo ich noch nicht sage, ich brauche dich da zu 100%. Ob mit menschlicher Hilfe oder ohne menschliche Hilfe. Ob jetzt, also ob ich beim Arzt bin und er mir die Medizin gibt dafür und diese Medizin macht mich gesund. Oder ob du jetzt mit einem Blitz in meinem Zimmer erscheinst und dieser Blitz durch mich hindurchfährt und ich gesund werde. Ich brauche dich bei beidem. Ich brauche dich zu 100%. Wo ich merke, dass es ohne ihn nicht geht, da können die Dinge passieren. Ganz gleich, ob auf dem, was wir menschliche Wege nennen könnten oder was wir nicht menschliche Wege nennen. Vielleicht hätte Israel sogar Ägypten zur Hilfe rufen dürfen, wenn es auf Gottes Weise gewesen wäre. Gott hat ihnen immer wieder sagen müssen, nein, verlasst euch nicht auf Ägypten. Weil sie sich gesagt haben, wenn wir Ägypten haben, dann brauchen wir Gott nicht. Aber vielleicht hätte er ihnen gesagt, jetzt, wo ihr euch auf mich verlasst, dann nehmt euch die Ägypter. Dann können die Ägypter mal richtig sehen, wie ich wirken kann. Aber oft sind wir halt nicht verzweifelt genug. Und das Verzweifeln, das geht entweder dadurch, dass ich mir meine eigenen Fehler baue, dass ich mich so richtig tief in die Bedrohung hineinbringe, oder ich sage, ich gehe hier rein und lerne dadurch, dass ich aus mir selber nichts heraus kann. Die wesentlich angenehmere Variante. Wenn ich Gottes Wort lese und für mich anerkenne, dann merke ich, ich kann es nicht. Es gibt einen schönen Spruch von Corrie ten Boom, den hat sie auf Englisch gesagt, deswegen habe ich ihn auf Englisch, ich übersetze ihn euch gleich. You don't know, Christ is all you need, until Christ is all you have. Also du weißt nicht, dass Christus alles ist, was du brauchst, bis Christus wirklich alles ist, was du hast. Wir müssen am Ende so weit ankommen, dass wir uns auf Jesus dabei verlassen werden, uns die Schuhe zu binden. Kann man natürlich sagen, man muss einfach älter werden, wenn man dann sagt, ihr kennt dieses ein Symptom fürs Älterwerden ist, wenn man schon sich die Schuhe zubindet, kann man sich gleich überlegen, was kann ich noch hier unten anfangen. Verlass dich ganz auf Jesus. Lern immer wieder zu bemerken, dass Jesus dir in jeder Situation helfen will und helfen kann, wenn du ihn nur lässt. Entweder dadurch, dass du aus dem Weg gehst oder dass du sagst, und jetzt mache ich das, was du mir gesagt hast. Das geht aber nur dadurch, wenn ich bemerke, dass der Status quo eigentlich ein anderer ist. Mein Status quo ist nicht mehr der, dass dieses Problem vor mir ist. Mein Status quo ist nicht mehr der, dass der Feind vor mir steht mit einem unlösbaren Problem, sondern mein Status quo ist eigentlich, Jesus ist für mich ans Kreuz gegangen und er ist wieder auferstanden und darum habe ich den Sieg schon in der Tasche. Wie auch immer sich das dann zeigt, aber ich muss zu diesem Denken kommen. Ich hab's eigentlich schon. Ich hab das, was Gott mir geben will, jetzt schon, weil Jesus für mich da ist. Und damit wir das lernen, gibt's mal wieder eine Hausaufgabe. Das Dumme ist, ich habe es jetzt vergessen auszudrucken. Also ich habe euch einen Zettel, ihr könnt euch fotografieren, es wird dann noch gerne mal in der E-Mail rumgeschickt oder ihr fragt mich oder was auch immer. Genau. Auf alle Fälle, diesmal ist ein bisschen anders die Hausaufgabe. Diesmal geht's den ganzen Text nochmal durch. Mit anderen Texten, mit anderen Worten dazu. Und dann jeden Tag nochmal einen dieser Verse lesen. Und das andere dazu und dann zu sagen, was bedeutet das jetzt für mich? Was heißt das für mich? Und tatsächlich zu sagen, das gilt jetzt für mich. Nicht mehr das, was ich mir selber vielleicht seit Jahrzehnten eingeredet habe, sondern das, was Gott über mich sagt. Dass ich dann sagen kann, da ist mein Gott. Da ist er. Dass ich vielleicht nicht nur sagen muss, da ist er, sondern hier ist er. Er ist jetzt und hier bei mir, dass ich das erleben darf in meinem Leben. Er ist hier. Er kümmert sich um mein Problem. Er hat sich eigentlich schon drum gekümmert. Dass ich es bloß richtig kapiere, damit ich ihm nicht mehr im Wege stehe. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns herausforderst. Gerade da, wo wir das selber nicht wahrhaben wollen, dass du uns so viel Gutes tun willst, da hilfst du uns, dass wir diese Adventszeit nutzen zum Bußetun, dass wir unser Denken ändern, entsprechend deinem Wort, dass wir das, was Jesaja uns angekündigt hat, dass wir das für uns neu nehmen dürfen, dass wir sagen können, in Jesus gilt mir all das. Ganz gleich, ob ich es jetzt schon erlebe oder nicht. Es gilt mir, weil du es versprochen hast. Hilf du uns dabei, das immer und immer wieder neu zu erleben. Amen.